SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Zum Absturz des FA-18 bei Alpnach kam es wegen eines Pilotenfehlers. Jeder Rappen zählt für die Sauberkeit. Die Stadt Bern erhebt eine Gebühr gegen Littering.
Wir wollen ganz klar, dass die Verursacher dazu beitragen können, dass gar kein Abfall im öffentlichen Raum entsteht.
Genf und der Handel mit Rohstoffen.
Ich verstehe nicht, warum die Russen, warum sie besonders de Genève.
Wir erklären, warum Russland und andere Länder ihre Rohstoffe nicht direkt verkaufen, sondern über Genf. Und Zürich und der Handel mit Stoff. Mit dem Zürcher Drogenexperten Michael Herzig analysieren wir Zürichs Drogenszene. Vom Platzspitz und Heroinspritzen bis zum Paradeplatz und Kokain. Im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Es geschah Ende Oktober vergangenen Jahres. Ein FA-18-Kampfjet der Schweizer Armee zerschellte bei Alpnach im Kanton Obwalden am Berg. Der Pilot und ein Passagier kamen ums Leben. Nun ist klar, ein Fehler des Piloten hat zum Unglück geführt. Der militärische Untersuchungsrichter empfiehlt deshalb der Luftwaffe, ihre Schulung zu überprüfen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Lückenlos bis zum Aufprall rekonstruiert hat die Militärjustiz den tragischen Absturz, der dem Piloten und seinem Passagier, einem Fliegerarzt, das Leben gekostet hat. Eine technische Störung, gesundheitliche Probleme des Piloten oder die Einwirkung von Dritten könnten ausgeschlossen werden, stellt der heute veröffentlichte Untersuchungsbericht fest. Die Ergebnisse ließen nur einen Schluss zu: Der Pilot habe im kritischen Moment unter zunehmendem Druck einen Fehler gemacht. Der Sprecher der Militärjustiz, Tobias Kühne:
Die Untersuchung hat ergeben, dass der Pilot eine Fehleinschätzung gemacht hat, als er aufgrund einer veränderten Wettersituation eine Umkehrkurve fliegen musste, hat er diese zu wenig eng geflogen und so kam es zur Kollision und zum Absturz.
Zwar habe der Pilot richtig auf die schwierigen Wetterverhältnisse mit einer Regenfront und tiefliegenden Wolken reagiert, aber das eingeleitete Manöver nicht mit letzter Konsequenz ausgeführt. Mit einer richtigen Reaktion hätte das Flugzeug noch bis ca. 5 Sekunden vor dem Aufprall gerettet werden können, hält der Untersuchungsbericht fest. Ab diesem Zeitpunkt aber habe sich das Flugzeug in einer ausweglosen Situation befunden, aus der sich die Besatzung nur noch mit dem Schleudersitz hätte retten können. Dieser sei aber nicht betätigt worden. Der Untersuchungsrichter empfiehlt der Luftwaffe, darüber nachzudenken, Passagierflüge auf Kampfflugzeugen künftig nur noch bei gutem Wetter durchzuführen. Zudem sei die Schulung des Umkehrkurvenmanövers zu überprüfen, insbesondere bei Schlechtwettersituationen und im Tiefflug. Die Luftwaffe will die Empfehlungen analysieren, erklärt ihr Sprecher Jörg Nussbaum.
Wir werden die entsprechenden Details studieren und dann analysieren und wenn wir Handlungsbedarf sehen, selbstverständlich auch umsetzen, mit dem Ziel, dass solche Unfälle nicht mehr passieren.
Da der Pilot beim Absturz ums Leben kam, erübrigt sich für die Militärjustiz, sein Verhalten strafrechtlich zu beurteilen.
Philipp Burkhardt. Und nun zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Simon Loy.
Die Stadt Bern will ihren Kampf gegen das sogenannte Littering vorantreiben, also das Liegenlassen von Abfall. Die Stadt plant, einen Sauberkeitsrappen einzuführen. Damit soll bei etwa Takeaway-Restaurants, Lebensmittelläden und Nachtlokalen eine Gebühr erhoben werden auf die Entsorgung des Abfalls. Die Höhe der Gebühr wird bei Geschäften nach dem Umsatz berechnet, bei Lokalen nach Besucherzahlen. Wer freiwillig zu weniger Abfall beiträgt, also etwa auf Verpackungen oder Einweggeschirr verzichtet, soll mit einer Gebührenentlastung belohnt werden. Sagt das Berner Stadtparlament Ja zum Sauberkeitsrappen, könnte das Gebührenmodell 2016 in Kraft treten. Wer an einer pädagogischen Hochschule PH studiert hat, findet leicht eine Stelle. Das zeigen Zahlen des Bundes zum Jahr 2012. Anders gesagt, nicht einmal 1% der Diplomierten einer PH haben ein Jahr nach dem Studienabschluss noch keine Stelle gefunden. Zum Vergleich, bei den Masterabgängen einer Uni beträgt die Erwerbslosenquote nicht knapp 1, sondern knapp 4%. Zudem sieht es für Absolventen einer pädagogischen Hochschule auch finanziell besser aus. Sie verdienen für eine Vollzeitstelle etwa 9'000 Franken mehr pro Jahr als Leute, die einen universitären Master-Hochschulabschluss haben. Und gleich noch weitere bemerkenswerte Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik BFS. Die Schweiz ist für ausländische Touristen wieder attraktiver. Im letzten Jahr gaben sie in der Schweiz mehr als 15,5 Milliarden Franken aus, wie das BFS bekannt gab. Das sind fast 4% mehr als im Vorjahr. Am meisten Geld gaben ausländische Touristen für den klassischen Reiseverkehr mit Übernachtungen aus. Immer wichtiger würden für die Schweiz aber die Einnahmen aus Spital- und Ausbildungsaufenthalten. Der Unterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten Lohn wird bei Schweizer Konzernen immer grösser. Besonders gross sei der Unterschied bei Nestlé, UBS, Roche, Novartis sowie Lindt und Sprüngli. Das sagt die neue Studie zur Lohnschere des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse. Bei diesen 5 Konzernen verdiene der Chef bis zu 230 Mal mehr als Angestellte mit dem tiefsten Lohn. Für die Studie wertete Travail Suisse Geschäftsberichte von 27 Unternehmen aus. Die Autopilot-Plattform Mobility probiert im Raum Basel ein neues Angebot aus. Kunden müssen das benutzte Auto nicht mehr zwingend dorthin zurückbringen, wo sie es abgeholt haben. Sie können es stattdessen auf einem öffentlichen Parkplatz parkieren oder in der blauen Zone. Andere Mobility-Kunden können den abgestellten Wagen dann über ein Smartphone oder einen Computer orten und benutzen. Catch a Car heißt der Versuch. Er startet im Spätsommer mit 100 Autos. In Ägypten hat ein Gericht 3 Journalisten des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera verurteilt, zu je 7 Jahren Haft. Für das Gericht war klar, die 3 hatten die inzwischen verbotene Muslimbruderschaft unterstützt, unter anderem verbreiteten sie falsche Nachrichten. Der Prozess gegen die Journalisten wird weltweit kritisiert. Die Europäische Union fordert vom russischen Präsidenten Putin, er müsse den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Poroschenko aktiv unterstützen. Das machten die EU-Außenminister an ihrem Treffen in Luxemburg deutlich. Russlands Antwort auf den Friedensplan sei von entscheidender Bedeutung für die nächsten Schritte der EU, sagte etwa der britische Außenminister Haig. Weitere Sanktionen seien nicht ausgeschlossen. US-Außenminister John Kerry ist zu einem Besuch in Bagdad eingetroffen, das teilte seine Sprecherin mit. Kerry will in der irakischen Hauptstadt unter anderem mit Ministerpräsident Nouri al-Maliki über die Krise im Land sprechen. Dabei wolle Kerry die politische Führung des Landes dazu bringen, eine Regierung zu bilden, die die Interessen aller Iraker vertrete, hieß es weiter. Die Extremistengruppe ISIS hatte am Wochenende weitere Orte im Norden und Westen des Iraks eingenommen und ihre Machtposition ausgebaut. Laut Medienberichten brachte sie mehrere Ortschaften an der Grenze zu Syrien und Jordanien unter ihre Kontrolle. Zum Wetter. Am Nachmittag gibt es zunächst in den Bergen und gegen Abend auch im Flachland Regenschauer und lokal kräftige Gewitter. Morgen Dienstag startet der Tag im Norden mit Regenwolken. Am Nachmittag fällt in den Alpen und im Süden lokal Regen. Es wird 24 bis 26 Grad warm.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Leere Flaschen, zerknüllte Verpackungen, Essensreste.
Wir haben eh viel zu viel Abfall. Wir sind so eine Wegwerfgesellschaft.
Also ich finde es schlimm. Im Bus und überall. Jeder Park ist zugemüllt am Montag oder am Sonntag am Abend. Also wirklich, ja.
Wie Bern mit dem Müll aufräumen und will und was der Städteverband von der Idee hält. Ins Auto steigen, ins Theater fahren und das Auto dort stehen lassen. Das neue Konzept von Mobility. Pressefreiheit, adieu, was das Urteil gegen Journalisten in Ägypten zeigt. Und sie steigen wieder, die Managerlöhne.
Die schauen halt weiterhin für sich und die können offenbar diese Lohnerhöhungen immer noch durchsetzen.
Kritisiert Travail Suisse. Eine leere PET-Flasche hier, ein Zigarettenpäckchen dort. Abfall auf der Straße ist abstoßend, belastet die Umwelt und kostet den Staat viel Geld. Wer Abfall macht, soll deshalb zur Kasse gebeten werden. Das ist der Stadt Bern ein zentrales Anliegen. Eine pauschale Abfallgebühr ist laut dem Bundesgericht aber illegal. Die Hauptstadt geht jetzt darum, neue Wege. Michael Sali.
Sauberkeitsrappen heißt die neue Gebühr und soll überall da erhoben werden, wo Abfall entsteht. Das sei fair, sagt Walter Matter, der Leiter Entsorgung und Recycling der Stadt Bern.
Wir glauben sehr, dass das ein faires System ist. Auf alle Fälle ist es fairer, als wenn einfach der Steuerzahler diese Kosten übernehmen muss.
Dem Steuerzahler nämlich sind diese Abfallberge durchaus ein Dorn im Auge, wie eine Passantin in Bern sagt.
Also ich finde es schlimm. Im Bus und überall. Jeder Park ist zugemüllt am Montag oder am Sonntag am Abend. Also wirklich, ja.
Die Quelle des Übels ist rasch erkannt.
Weil alles so verpackt ist in Plastik und Zeug. Und jeder kauft sich seine Fertigmenü und schießt einfach irgendwo her. Weil man zu faul ist, sie können sich zu.
Nun werden sie also zur Kasse gebeten. Nicht wer Abfall wegwirft, sondern all die Fastfood-Betriebe, Lebensmittelläden, Verkaufsstände und auch jene Schulen und Großbetriebe, deren Schüler und Angestellte sich im öffentlichen Raum verpflegen. Die Berner Gemeinderätin Ursula Wies.
Also ich glaube schon, dass den Verursachern, gerade den Takeaways, dass denen bewusst ist, dass sie Verursacher sind vom Müll im öffentlichen Raum und dass sie sich zunehmend anstrengen, auch im Wissen darum natürlich, dass eine solche Gebühr droht, dass sie selber aktiv werden, dass sie selber Abfall vermindern helfen.
Das System klingt einfach. Je weniger Abfall entsteht, je kleiner wird die Gebühr. Flaschenpfand statt Wegwerfbüchse, Serviette statt Kartonschachtel. Wer da mitmacht, soll günstiger wegkommen. Das Beseitigen von Plastik, Karton oder PET, Zigarettenstummeln oder Zeitungen kostet die Stadt Bern jährlich 12 Millionen Franken. Die neue Gebühr soll da Einsparungen bringen.
Es gibt einen wichtigen Teil dieser Kosten, den auch in Zukunft die Stadt tragen muss. Aber wir sind überzeugt, dass ein Anteil, wir reden von einem Drittel, einem Viertel, die Verursacher dieses Abfalls mitfinanzieren sollen.
Ursula Wies hofft bei diesem Projekt auf Signalwirkung.
Ich sehe einfach, dass von Seiten der nationalen Ebene, der anderen Städte ein grosses Interesse an dieser Gebühr da ist.
Diese Gebühr ist nun angedacht. Wer wie viel bezahlen muss, wird jetzt ausgearbeitet.
Michael Sali. Die Stadt Bern möchte also, dass Kioske und Takeaway-Betriebe mitzahlen, um den Müll zu entsorgen. Alex Bukowiecki ist Geschäftsführer des Städteverbandes und der Städteverband selber hat auch schon Geld gefordert, um das Problem Abfall zu lösen. Ich fragte deshalb Alex Bukowiecki, könnte das Berner Konzept auch für andere Städte sinnvoll sein?
Die anderen Städte, die schauen mit großem Interesse, was Bern hier nun umzusetzen gedenkt. Es scheint uns eine Lösung, die eben vor Ort greifend das Littering mit Finanzierungsproblemen eben dort aufgreift, wo es hauptsächlich auftritt. Und das ist doch hauptsächlich im urbanen Raum.
Sie haben bereits einen Littering-Rappen gefordert auf den Verpackungen, zum Beispiel auf Zigarettenpäckchen. Wäre das vielleicht noch sinnvoller?
Wir denken nun dessen, dass es wahrscheinlich eben sinnvoller ist, wenn man diese Probleme lokal angeht und eben auch die Finanzierungsprobleme. Und deshalb wird zurzeit mit der Weiterlancierung und politischen Weiterverfolgung der Idee eines nationalen Littering-Rappens, das wäre dann quasi wie eine Doppelgebührenerhebung und das wollen wir natürlich auch nicht, dass man einerseits national erhebt und lokal. Deshalb sind wir wirklich daran interessiert, dass die von Bern propagierte Lösung zum Fliegen kommt und dann auch in anderen Städten angewandt werden kann. Wir denken schon, man kann es gar nicht viel anders machen, wenn man dieses Thema angehen will, wie es jetzt die Stadt Bern eben politisch zur Diskussion stellt.
Sie haben vorhin gesagt, dass das Problem vor allem in urbanen Zentren, also in Städten, groß ist. Man kennt aber auch die Plakate an gewissen Orten, wo es steht, man solle nicht PET-Flaschen werfen, um Kühe nicht zu verletzen. Wie groß ist denn das Littering-Problem in der Schweiz überhaupt?
Ja, leider ist das Littering-Thema in der Schweiz wirklich zu einem Dauerzustand geworden. Es ist einfach eine Gesellschaft, die sich heute viel mobiler verpflegt, viel mobiler unterwegs ist. Man ist nicht mehr einfach zu Hause in der Küche und produziert dort die Abfälle, sondern die fallen eben tendenziell immer noch mehr mit dem Trend zur 24-Stunden-Gesellschaft unterwegs an. Das kann dann im urbanen Raum sein, aber natürlich auch im Land. Deshalb rechnen wir nicht damit, dass das Problem beim Reinigen und der Gefährdung für die Tiere in den nächsten Jahren einfach plötzlich massiv zurückgehen kann. Es hängt wirklich mit großen Umwälzungen in unserem Alltagsverhalten Richtung 24-Stunden-Gesellschaft stark zusammen.
Und ganz konkret, wie groß ist denn das Littering-Problem in den Städten?
Das Littering-Problem in den Städten ist unverändert hoch, vor allem in den Sommermonaten und wir stellen auch fest, vor allem in den Abendstunden. Insgesamt kostet das Reinigen der gelitterten Abfälle jährlich mindestens 150 Millionen Franken in Städten und Gemeinden, die wir halt heute noch von den Steuerhaushalten aufwenden müssen.
Sagt der Geschäftsführer des Städteverbandes Alex Bukowiecki. Rendezvous Viertel vor eins. Rohöl, Zucker, Weizen, Kaffee. Der größte Teil des weltweiten Handels mit diesen Rohstoffen läuft über Genf. Ein gigantisches und ein umstrittenes Geschäft. Aus diesem Grund widmen wir heute auf Radio SRF dem Rohstoffhandel in Genf einen Schwerpunkt. Wie funktioniert diese Branche und warum braucht es Genf als Drehscheibe? Zusammen mit einem Arbeiter, der die traditionelle Industrie bedroht sieht durch die Rohstoffgiganten, mit diesem Arbeiter haben wir die Zentrale der Rohstoffhändler in Genf besucht. Sascha Buchbinder.
Name: David Gün. Beruf: Metallarbeiter. Zivilstand: verheiratet, zwei Kinder. Alter: 48, geboren in der Türkei. Heute ist David Gün aus Moudon angereist, wo er als Metallarbeiter in der letzten Gießerei der Schweiz gearbeitet hat, bis der Ofen erlosch. Nun möchte der Arbeiter der unrentablen Industrie wissen, woher denn die Profite heutzutage kommen. Ein stämmiger Mann, Bart, Silberschimmer im Haar. Er scheint etwas unsicher zu sein hier in Genf, am Fuß seines stattlichen Baus, beste Lage am See.
Wir sind in Genève, au bord du lac Léman, pratiquement sur le pont Mont Blanc. On est devant la société GTSA. Wir wollen rentrer.
Wir besuchen die GTSA, die Geneva Trading and Shipping Association, den Verband der Genfer Rohstoffhändler. Die Rohstofffirmen sind in den letzten Jahren zu den eigentlichen Giganten der Schweizer Wirtschaft geworden, größer noch als die produzierenden Firmen wie Nestle. Genf versorgt die Welt mit Öl, mit Weizen, Kaffee und Zucker. David Gün ist hier, um sich die Spielregeln dieser rastlosen Wirtschaft erklären zu lassen. Warum, bitteschön, verkaufen die Ursprungsländer ihre Rohstoffe nicht selbst?
Ich verstehe nicht, warum die Russen ihren Ensemble de Kompetenz in Moskau haben. Wenn wir die Matière, ich würde sagen, physique, quelle est la difficulté? Warum haben sie besoin de Genève?
Warum den Umweg über Genf? Die Frage geht an Stefan Graber, den gärtenschlanken, verbindlich lächelnden Generalsekretär der GTSA.
Les frais de recherche, d'exploration, d'extraction, c'est devenu tellement important qu'il y a eu une concentration vraiment sur cette activité dans le passé.
Weil die Ölfirmen ihr Geld für die immer teurere Ausbeutung der Quellen brauchen. Und weil umgekehrt auch der Handel kapitalintensiv ist. Die Ladung eines einzigen Öltankers hat einen Wert von etwa 200 Millionen Dollar. Wenn eine kleine Handelsfirma 5 Tanker übers Meer schickt, dann ist bereits 1 Milliarde Dollar unterwegs.
C'est clair que vous devez avoir accès à des gens qui connaissent le financement. Souvent, c'est plusieurs banques, c'est pas qu'une banque qui finance.
Das bindet Geld, viel Geld, das in Genf vorhanden ist, auf dem Bankenplatz, der dazu spezielle Finanzinstrumente entwickelt hat. Eineinhalb Stunden lang erklärt Stefan Graber dem Industriearbeiter diese schwindelerregende Welt der Rohstoffhändler. Er versichert: Wir sind hier nicht im Casino. Der Handel ist echt. Das virtuelle Geschäft, das wird in London betrieben. Trotzdem ist David Gün besorgt. Dieser Handel mit Rohstoffen anderer Länder, kann das gut gehen?
Est-ce que toute cette concentration en Suisse ne va pas poser un jour de problème par rapport à l'image du pays? Finalement, on fait un peu le malheur, le bonheur de millions de gens quelque part sur Terre.
Wird das nicht zum Imageproblem? Wie nur können wir über Glück und Unglück von Millionen Menschen in den Produktionsländern entscheiden? Die Rohstoffhändler helfen den Produzenten, erwidert Graber.
Donc si vous avez du pétrole ou du cacao au milieu de nulle part au Ghana, il vaut rien.
Solange das Öl, der Kakao, in nirgendwo Ghanas steckt, ist die Ware wertlos. Erst dank dem Händler, der den Kakao zum Kunden bringt, bekommt der Rohstoff seinen Wert, erklärt Graber den Stolz seiner Branche, deren Umsätze inzwischen das gesamte Bruttoinlandprodukt der Schweiz übertreffen. Zum Schluss im Treppenhaus meint David Gün anerkennt:
Moi, j'étais assez à l'aise, oui.
Er sei nett, dieser Stefan Graber, und er könne sehr gut erklären, auch wenn er vielleicht ein paar Probleme einfach weglächle.
Der Bericht von Sascha Buchbinder. Und in den Informationssendungen von Radio SRF geht es heute den ganzen Tag um verschiedene Aspekte des Genfer Rohstoffhandels. Im Echo der Zeit zum Beispiel treffen zwei Händler verschiedener Generationen aufeinander. Den Schwerpunkt finden Sie dazu online unter srf.ch/news. In Ägypten geht das Regime seit letztem Sommer radikal gegen die Muslimbrüder vor. Und auch nach der Wahl von General al-Sisi zum Präsidenten scheint sich der Kurs nicht zu ändern. Heute hat ein Gericht in Kairo Journalisten ins Visier genommen, die positiv über die Muslimbrüder berichtet haben sollen. Drei Journalisten von Al Jazeera International und weitere Angeklagte sind schuldig gesprochen worden, weil sie angeblich Ägypten destabilisieren wollten. Die Strafe 7 bis 10 Jahre Gefängnis. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Ist das ein hartes oder eher ein mildes Urteil?
Es ist ein hartes Urteil. Es gab Spekulationen in den letzten Tagen, dass dieser Prozess den neuen Machthabern in Kairo vielleicht über den Kopf gewachsen sei, dass die vielen, vielen internationalen Reaktionen und Proteste, die er ausgelöst hat, auch von westlichen Regierungen, dass das Eindruck auf die Richter machen würde. Aber die Urteile sind jetzt sogar im oberen Bereich dessen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Und dies auf sehr dünner Grundlage, sagen jedenfalls alle, die sich mit den Details der Anklage befasst haben.
Was wurde denn den Journalisten genau vorgeworfen?
Beihilfe zum Terror und Verbreitung von Falschinformationen über Ägypten nach dem Sturz des Muslimbruders Mohamed Mursi im letzten Sommer. Das Gericht hat Fernsehberichte analysiert von den Journalisten, um nachzuweisen, dass sie angeblich das Land verunglimpft hätten. Aber die Berichte, die da gezeigt wurden, sind letztlich ganz normale Nachrichtenstücke, in denen einfach auch Regimekritiker zu Wort kommen. Und was den Angeklagten offensichtlich zum Verhängnis wurde, ist weniger ihre journalistische Arbeit im Einzelnen, als dass sie eben für Al Jazeera unterwegs waren, also diesen Kanal, mit dem das Regime in Ägypten abrechnen will. Denn Al Jazeera wird von Katar finanziert, diesem Golfstaat, der hinter den Muslimbrüdern steht.
Also mit allem, was Sie sagen, kann man sagen, das Urteil passt zu dieser Politik gegenüber den Muslimbrüdern?
Ja, und das hat international auch deutlich mehr Aufsehen ausgelöst als in Ägypten selbst. Dort begrüßen viele Sisi-Anhänger jedenfalls den Prozess, weil Al Jazeera eben doch der Sender dieser Staatsfeinde sei. Und dabei wird auch keine Unterscheidung gemacht zwischen dem arabischen Kanal von Al Jazeera und dem internationalen englischsprachigen, um den es hier geht, der nicht die gleiche Linie fährt. Und es wird eben auch nicht gefragt, ob die Anklage Punkt für Punkt wirklich stichhaltig ist.
Bleiben wir doch gleich bei den Journalisten, bei der Medienfreiheit. Es ging ja bei dem Urteil zwar ausschließlich um Journalisten von Al Jazeera International, es hat aber auch sicherlich Konsequenzen für alle Berichterstatter im Land. Ich nehme an, auch für Sie.
Viele ausländische Korrespondenten vor Ort haben den Prozess tatsächlich auch deshalb so aufmerksam verfolgt, weil sie sich fragen, ob es hier zwar um Al Jazeera, aber gleichzeitig eben auch um Einschüchterung der Medien insgesamt geht und sie nicht, wie Sie sagen, auch selbst demnächst ins Visier des Regimes geraten könnten, wenn sie kritisch über die ägyptische Regierung berichten. Und das Urteil heute hat diese Sorge sicher nicht ausgeräumt, auch wenn man abwarten muss, ob die nächst höhere Instanz in diesem Verfahren dann tatsächlich ähnlich drakonisch urteilen wird.
Immer weniger Medienfreiheit, Todesurteile gegen Muslimbrüder. Philipp Scholkmann, ist Ägypten im Eilzug zurück in Zeiten von Mubarak?
Das scheint jedenfalls das Signal, das von dem Urteil heute ausgeht, mit vielen anderen Zeichen. Viele haben den Prozess als einen ersten Test angesehen, wie es mit der Medienfreiheit unter General Sisi, also dem neuen Präsidenten, weitergeht. Und dieses Urteil stützt doch die These fürs Erste, dass hier auch in Zukunft eine harte Linie gelten soll.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Philipp Scholkmann zurzeit in Beirut. Schnell ein Carsharing-Auto holen, nach dem Großeinkauf beladen, heimfahren und den Wagen dann einfach vor der eigenen Haustür stehen lassen. Das soll es bald auch in der Schweiz geben, genauer in Basel. Dort wird das Carsharing-Unternehmen Mobility ein solches Angebot im Spätsommer testen. Klaus Ammann weiß mehr.
Catch a car, ein Auto schnappen, kann man künftig überall in der Stadt Basel. Eine Smartphone-App zeigt dem Kunden, wo eines der anfangs 100 Autos frei ist. Er wird dorthin geführt und kann gleich losfahren. Das Bedürfnis dafür sei groß, ist Patrick Eigenmann von Mobility überzeugt.
Die Mobilität von Menschen, die in Städten wohnen, verändert sich grundlegend. Und zwar legen sie mit ihren Privatautos immer kürzere Strecken zurück. Und wir glauben auch, dass wir damit neue Menschen von Carsharing begeistern können, insbesondere jungen Menschen, die sich oft wünschen, dass man eben das Auto nicht mehr zurückbringen muss, wo man es geholt hat, sondern einfach dort stehen lassen darf, wo man dann hin will.
Fahren kann der Kunde so lange und so weit er will. Einzige Bedingung: Er muss das Auto am Schluss in der Stadt Basel abstellen, und zwar auf einem Parkplatz der blauen Zone. Abgerechnet wird pro Minute zu einem Tarif, den Mobility heute noch nicht bekannt geben wollte. Warum Mobility Basel als Teststadt gewählt hat, erklärt Patrick Eigenmann so.
Basel ist eine sehr große Stadt, auch flächenmäßig. Es hat genügend Einwohner. Und der dritte Punkt ist, dass sich Basel sehr um Catch-a-Car bemüht hat und großes Engagement gezeigt hat.
Im herkömmlichen Carsharing, wo das Auto immer wieder an den Ausgangspunkt zurückgestellt werden muss, gilt Mobility weltweit als Pionier. Auch am neuen Share-U-Dienst, bei dem Private ihr eigenes Auto mit anderen teilen können, ist Mobility beteiligt. Mit dem stationsungebundenen Catch-a-Car-Angebot hinken die Schweizer Frankreich und vor allem Deutschland aber hinterher. Dort betreiben Autokonzerne seit einigen Jahren ähnliche Projekte, um die wachsende Zahl Menschen, die aufs eigene Auto verzichten, bei der Automobilität zu halten. Genau aus diesem Grund macht der Autoimporteur Amag auch bei Catch-a-Car mit. Kommunikationsleiter Dino Graf sagt es so.
Wir glauben, dass es sowohl die privaten individuellen Fahrzeuge gibt, aber auch wie Catch-a-Car Mobilitäts-Carsharing-Fahrzeuge geben wird, um diese Bedürfnisse abdecken zu können.
Fragt sich, ob sich die Fahrten der Catch-a-Car-Benutzer sinnvoll ergänzen und nicht nach einer gewissen Zeit alle Autos in einer Ecke der Stadt stehen, ob das Angebot nicht zu noch mehr Fahrten führt, die das Verkehrsnetz belasten, wie sich das Mobilitätsverhalten der Basler Bevölkerung effektiv verändert und so weiter. Francesco Giari vom Institut für Verkehrsplanung der ETH Zürich geht diesen Fragen wissenschaftlich nach.
Wir machen Interviews, wir werden freiwillige Nutzer tracken durch eine Smartphone-App. Und dann basiert auf diese Verhaltensmodelle kann man dann viel mehr testen, was ja auch natürlich interessant ist, also andere Größe, andere Eigenschaften für ein System und so weiter und so fort.
Je nachdem, wie viele Leute sich wo und wann ein Auto schnappen, will Mobility das Angebot nach der zweijährigen Versuchsphase in Basel auf andere Städte ausdehnen.
Und ganz kurz vor eins noch dies. Es geht wieder von vorne los. Die Kader verdienen immer mehr, die Bürzer weniger. Die Lohnschere öffnet sich weiter. Das hat Travail Suisse festgestellt. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Der Konzernleiter verdient 200 Mal mehr als die einfachen Angestellten. Nach wie vor geht die Lohnschere bei Schweizer Unternehmen dermassen weit auseinander. Bei großen Unternehmen wie Roche, Novartis, Nestle, UBS und Lindt & Sprüngli sind solche Lohnunterschiede noch immer gang und gäbe. Martin Flügel, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse.
Diese Löhne sind natürlich immer noch wahnsinnig hoch und für uns immer noch unvorstellbar und unverschämt hoch.
Zwar hätten sich die Bezüge der obersten Chefs auf hohem Niveau stabilisiert. Da habe die öffentliche Kritik etwas bewirkt, sagt Flügel. Doch bei den übrigen Konzernleitungsmitgliedern, da würden die Entschädigungen ungebremst weiterwachsen.
Die schauen halt weiterhin für sich und die können offenbar diese Lohnerhöhungen immer noch durchsetzen.
Das zeige die Untersuchung von Travail Suisse. Bei 2/3 der 27 untersuchten Unternehmen steigen die Lohnunterschiede zwischen Konzernleitungsmitgliedern und Angestellten, heißt es in der Studie. Einen solchen Anstieg hat es seit der Wirtschaftskrise nicht mehr gegeben, sagt Flügel. Die höheren Löhne seien nicht gerechtfertigt, auch nicht, wenn ein Unternehmen einen großen Gewinn eingefahren hat.
Da gibt es keinen Zusammenhang 1:1. Es gibt Unternehmen, die arbeiten gut und da steigen die Löhne, und es gibt Unternehmen, die arbeiten schlecht und die Löhne steigen trotzdem.
Travail Suisse fordert deshalb, dass sich bei den Löhnen der Geringverdiener etwas tut, gerade nach dem Nein zur Mindestlohninitiative.
Also, dass da oben einfach die Löhne steigen und unten geraten die Löhne unter Druck, das ist natürlich nicht akzeptabel und das öffnet auch den Graben zwischen Bevölkerung und Wirtschaft.
Deshalb brauche es regionale und branchenspezifische Mindestlöhne, fordert Travail Suisse. Die Diskussion um die hohen Managerlöhne geht also weiter. Im Zentrum stehen dabei nicht mehr nur die obersten Chefs, sondern die restlichen Konzernleitungsmitglieder.
Dennis Schmutz. Und gleich ist es eins, im ersten und vierten geht es gleich um Stoff oder Schnee oder Drogen. Vom Platzspitz und Letten mit den Junkies zum heutigen Drogenalltag mit Kokain, das Tagesgespräch aus Zürich, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Simon Loy.
Ein Pilotenfehler ist der Grund für den Absturz einer FA-18 letzten Oktober im Kanton Obwalden mit zwei Toten. Das steht im Schlussbericht der Militärjustiz. Der Pilot habe die Lage falsch eingeschätzt. Die Stadt Bern will einen Sauberkeitsrappen einführen, also eine Art Lenkungsabgabe im Kampf gegen Littering. Zur Kasse gebeten werden sollen beispielsweise Takeaways, Lebensmittelläden oder Veranstalter. In Ägypten hat ein Gericht drei Journalisten des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera verurteilt zu je 7 Jahren Haft. Die drei hätten die inzwischen verbotene Muslimbruderschaft unterstützt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.